Martin Werle, Sie schreiben Coaching-Bücher, eine ganze Menge schon, und auch Bücher übers Angeln habe ich gesehen. Beide klingen ja ganz ähnlich, also Lexikon der 111 Angelirrtümer, erfolgreich angeln jeden Tag und die 50 kreativsten Coaching-Ideen, geheime Tricks für mehr Gehalt. Was ist das Verbindende der beiden Sachen? Was würden Sie sagen?
Also in beiden Fällen ist es für mich ungeheuer spannend, einen neuen Blick auf alte Sachverhalte zu werfen. Also wenn ich über das Angeln schreibe zum Beispiel, dann schreibe ich nicht auf, was eigentlich in den Lehrbüchern steht, sondern ich versuche sozusagen die Hintereingänge zum Erfolg zu weisen. Und dasselbe tue ich auch bei meinen Coaching- und Sachbüchern. Nicht das aufschreiben, was schon in vielen Büchern drinsteht, nicht Lehrmeinungen wiederholen, sondern sehr subjektive Bücher schreiben, Dinge wiedergeben, die ich aus meinen Beratungen kenne, die ich aus Erfahrung kenne, und damit eben einfach nochmal neue Einblicke zu gewähren.
Das ist interessant. Sie sind im Schwarzwald groß geworden. Wie sind Sie zum Angeln gekommen? Ist das da eine normale Wochenendbeschäftigung?
Naja, der Bach, der war etwa 30 Meter von meinem Elternhaus entfernt. Und da stand ich ganz oft als Kind auf der Brücke und habe runtergeschaut. Und da sind immer mal kleine Grashüpfer ins Wasser gesprungen. Und die haben dann so Wellenkreise gezogen, wurden abgetrieben und dann irgendwann aus dem Nichts tauchten schwarze Schatten auf. Das waren Forellen und die haben diese Grashüpfer gefressen. Und Sie können sich vorstellen, für einen Jungen war das ungeheuer spannend, was da im Wasser passiert ist. Und so bin ich auf ganz natürliche Art durch eigene Beobachtung mit Drachenschnur zum Angler geworden. Und ich habe meinen Vater dazu gebracht, auch Angler zu werden. Also man denkt ja immer, der Vater war Angler und der Sohn wird es auch. Bei mir war es so, dass der kleine Sohn dem damals schon etwas älteren Vater das Angeln nahegebracht hat.
Aha, das war dann so Ihr gemeinsames Hobby?
Genau, dann bin ich öfter mit dem Vater dann zusammen losgegangen. Mein Bruder kam dann später auch mit. Ich habe einen etwas jüngeren Bruder. Und das ist etwas, das habe ich bis heute im Gedächtnis als schöne Erlebnisse mit meiner Familie, mit meinem Vater, mit meinem Bruder, dass wir zusammen am Ufer sitzen und angeln.
Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Sie auch eher ein introvertierter Mensch sind, der sich beim Angeln am besten entspannen kann. War das damals auch schon dieser Aspekt der Ruhe oder war es auch eine Kontaktaufnahme mit der Familie?
Ich glaube, damals hat es mit Ruhe überhaupt nichts zu tun gehabt, sondern es war einfach nur spannend, am Wasser zu sitzen und ungeheuer spannend in der Natur zu sein. Und erst in späteren Jahren habe ich gemerkt, wie gut es mir tut, Teil der Natur zu sein. Das ist für mich der große Unterschied. Wenn ich jetzt spazieren gehe, dann bin ich eher ein Zuschauer, so als wenn ich in den Zoo gehe und ich gucke, dort ist die Natur und hier bin ich. Und beim Angeln bin ich Teil der Natur. Da bin ich ein Teil dieser Natur, da sitze ich mit meinem Boot im dampfenden Frühnebel drin, sehe um mich herum Haubentaucher, sehe Fische, die an der Oberfläche was von Insekten einschlürfen. Und das ist natürlich ungeheuer spannend, Teil der Natur zu sein. Und es ist auch entspannend zugleich.
Also für Nichtangler sieht das immer fürchterlich langweilig aus. Meistens sitzen da ja so etwas in Jogginghosen beleibte Männer mit einer Flasche Bier rechts und unterhalten sich auch gar nicht, sondern sitzen da einfach stundenlang.
Naja, das ist jetzt ein Klischee. Das sind vielleicht Angler, die man auf den ersten Blick sieht. Aber wenn wir jetzt Siegfried Lenz noch unter uns hätten, der war auch ein begeisterter Angler hier in Hamburg, den könnten wir jetzt mal fragen. Und der hat am Angeln dasselbe geschätzt wie ich. Man sitzt sozusagen vor einer Wasserfläche und man hat keine Ahnung, was unter Wasser passiert. Man hat keine Ahnung, ob man überhaupt nichts fängt oder ob der ganz große Fisch beißt. Und da sehe ich eine große Metapher fürs Leben drin. Also wir alle, wir haben ja auch Ziele, wir haben Träume, wir haben Pläne. Und wir wissen nie so genau, kriegen wir diesen ganz großen Fisch an den Haken oder entgeht er uns. Aber die Spannung, dass es passieren könnte, diese Möglichkeit, die macht es ungeheuer interessant. Und darum sehe ich das Angeln auch als eine Metapher, die ich auf das ganze Leben, auf die Karriere und auf alles gerne übertrage.
Ja, es gibt ja in der Literatur noch mehr solche Bücher, ne? Der alte Mann und das Meer oder Moby Dick, das ist ja auch so ein bisschen immer der Kampf des Einzelnen gegen die Natur. In veganen, vegetarischen Zeiten gibt es da nicht auch Zeitgenossen, die immer mal sagen, das ist Tierquälerei?
Die gibt es sicherlich, wobei ich sage, es gibt nichts Ursprünglicheres, nichts Eigentlicheres, als dass man sich das Tier, das man essen will, selber erbeutet. Es ist natürlich viel bequemer, wenn man zum Supermarkt geht und da einen gefrorenen Fisch holt, aber schauen Sie, wie dieser Fisch gelebt hat. Der wurde gezüchtet, der wurde nicht ordentlich getötet. Also wenn ich Tiere esse, dann finde ich es auch in Ordnung, dass ich sage, ich mache mir die Mühe, ich gehe in die Natur, ich nehme mir die Zeit. Das geht nicht so schnell. Oft geht man auch ohne Fisch nach Hause. Und dann töte ich diesen Fisch sehr weitgerecht. Und ich habe vor Fischen einen allergrößten Respekt. Das sind für mich ganz zauberhafte Wesen. Und ich glaube, da spreche ich für viele Angler, dass Fische von uns sehr geschätzt werden.
Erzählen Sie mir noch mal ein bisschen von sich. Haben Sie sehr naturnah gelebt? Sie haben gesagt, 30 Meter entfernt war der Bach. Hat das eine große Rolle für Sie gespielt, auf dem Land zu leben?
Naja, ich habe es damals noch nicht gewusst, weil ich ja nichts anderes kannte. Es war mir gar nicht klar, wo ich aufwachse. Ich habe immer gestaunt, dass Leute da Urlaub gemacht haben. Und ich erinnere mich an eine Szene. Da stand ein Mann mit so einer Staffelei vor der Scheune meiner Großeltern und der malte etwas. Und ich dachte, was macht der verrückte Typ denn da? Und da sah ich, er malte dieses Scheunentor. Und ich bin sofort zu meinen Freunden gelaufen. Das ist ein Irrer, der malt dieses Scheunentor, weil das für uns ja das ganz Normalste der Welt war. Aber das war natürlich ganz toll, dicht am Wald aufzuwachsen, Pilze zu suchen, einfach ein Kind der Natur zu sein. Und das habe ich bis heute, ich bin dann ja relativ früh nach Hamburg gegangen mit Anfang 20, das habe ich bis heute tief in meinem Herzen, diese Verbundenheit mit der Natur. Und das ist auch ganz toll, weil die Natur, die trägt einen ganz egal, ob es einem gut oder schlecht geht, was man sagt oder nicht sagt, denkt oder nicht denkt. Das ist eine bedingungslose Geborgenheit und das schätze ich sehr.
Und Ihre Eltern waren Landwirte oder weil Sie sagen Scheunentor oder war das nur das Haus?
Meine Großeltern, die hatten eine Landwirtschaft gehabt, die hatten einen großen Bauernhof gehabt. Mein Großvater, der hat also eine Fläche bewirtschaftet, groß wie ein Stadtpark. Und zwar zu einer Zeit, als es noch keinerlei Traktoren gab, als es noch keine elektrische Motorsäge gab. Und über ihn schreibe ich ja auch in meinem Buch, Der Klügere denkt nach. Der war ein ganz stiller Mann, der oft vor dem Haus saß und Stumpen rauchte und manchmal, wenn der Stumpen dann ganz klein wurde, wollte er nicht wegwerfen, hat ihn noch aufs Taschenmesser gespießt. Das ist so ein Bild, das ich bis heute von meinem Großvater sehe. Und er hat nie große Sprüche gemacht, aber der hat 9 Kinder durchgebracht in einer ganz schwierigen Zeit. Der hat immer seinen Job gemacht, der hat Kartoffeln geerntet, der hat Holz gemacht. Und alle im Dorf wussten, auf den Wilhelm, so hieß er, auf den kann man sich absolut verlassen. Und das ist ja auch eine Sache, wo ich sage, da hat sich heute gravierend etwas geändert. Durch die Industrialisierung hat sich etwas geändert, dass Menschen eben oftmals nicht mehr nach ihrer Leistung beurteilt werden, sondern nach dem, was sie darüber sagen und dem Wind, den sie um sich machen. Und da bin ich also sehr naturverbunden und auch sehr erdverbunden aufgewachsen.
Und Ihre Eltern haben die Landwirtschaft nicht fortgeführt?
Nein, meine Eltern haben eigene Berufe gehabt. Meine Mutter war im Hotelgewerbe, mein Vater war Handwerker. Und insofern habe ich von zu Hause aus eine große Bodenhaftung mitbekommen. Ich war, glaube ich, auch der erste Mensch bei uns, der sich dann richtig für Literatur interessiert hat, der immer größere Regalflächen für sich beansprucht hat. Und später ging dann mein Bruder in eine ähnliche Richtung.
Mhm. Sind Sie auch politisiert worden? Ich habe gelesen, Sie sind ja als junger Mann in die Mühlen der Justiz geraten. Mit Ihnen hat sich damals ja sogar der spätere Bundespräsident Herzog beschäftigt. Mhm. Was ist da passiert?
Ich habe einen Leserbrief geschrieben. Ich habe sehr früh angefangen, Stellung zu beziehen, Meinung zu sagen. Und damals, es war zur Zeit des Jugoslawienkrieges, da wurde eine Familie mit Kleinkindern bei Nacht und Nebel abgeschoben ins Kriegsgebiet zurück. Dem Mann hat dort die Todesstrafe gedroht. Und ich las das in der Lokalzeitung, Abschiebung bei Nacht und Nebel. Und ich war völlig empört, dass das in unserer Demokratie geschehen ist. Und ich habe mich dann in einem kritischen Leserbrief dazu geäußert und habe daran erinnert, dass schon einmal in Deutschland bei Nacht und Nebel Autos vorgefahren sind und Menschen abgeholt wurden.
Sie haben wörtlich geschrieben, Gestapo-Methoden gehören ins Geschichtsbuch, nicht in den bundesdeutschen Alltag. Das war in der Badischen Zeitung 1991.
Genau.
Heutzutage in Zeiten von Facebook und Hasspostings und auch anderen Dingen klingt das ja völlig harmlos, ne?
Na, es war harmlos, es war aber auch treffend, denn die Methode an sich, Menschen bei Nacht abzuholen, die ist einfach einer Demokratie unwürdig. Und da haben sich dann diejenigen, die diese Abschiebung geleitet haben, also mit Recht natürlich angegriffen gefühlt. Und die haben dann mehrere Prozesse gegen mich angestrengt vom Amtsgericht, vom Landgericht. Die habe ich beide verloren. Aber ich habe gespürt tief in mir, obwohl ich ja von Juristerei keine Ahnung hatte, ich habe gespürt, natürlich ist es vom Grundrecht auf Meinungsfreiheit gedeckt, sich für eine im Leben bedrohte Minderheit einzusetzen. Und deshalb bin ich dann vor das Bundesverfassungsgericht gezogen, in aller Naivität. Ich hatte keine Ahnung, dass da fast alle Beschwerden abgelehnt werden, kaum zugelassen werden. Und tatsächlich, es kam das Urteil, das sagte, ich hatte Recht. Und ein Jahr später kam dann mein Bruder nach Hause mit seinem Gemeinschaftskundebuch und sagte, guck mal, Martin, da stehst du drin. Da wurde dieser Fall also den Schülern in Baden-Württemberg als Beispiel gezeigt, dass man auch als Schüler den Rechtsstaat in Anspruch nehmen und einen Prozess vom Bundesverfassungsgericht gewinnen kann.
Das war aber extrem mutig. Wo haben Sie diese Kraft und diesen Mut gehabt, da gegen Autoritäten vorzugehen? Ich denke mir jetzt, Sie sind da im Schwarzwald aufgewachsen, da ist man ja normalerweise relativ also ist jetzt schon wieder ein Klischee, aber ich habe gedacht, dass man da relativ staatsgläubig und Autoritäten akzeptiert und nicht jetzt anfängt, da vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen.
Na, da haben Sie gar nicht so Unrecht, denn die Leute um mich herum, inklusive meiner Eltern, die haben alle den Kopf geschüttelt und haben gesagt, Junge, sieh es doch ein. Und die Richter haben doch gesprochen. Ich habe es irgendwie gespürt in mir und ich habe ja auch schon relativ früh einen Hitler-Emigranten kennengelernt, der heißt Frederik W. Nielsen. Das war ein Schriftsteller, der nach Prag emigriert ist. Und der hat irgendwann Ende der 80er Jahre einen Leserbrief von mir gelesen. Da habe ich mich für Michail Gorbatschow eingesetzt, der damals im Westen sehr umstritten war. Reich des Bösen hieß es ja noch. Und in diesem Brief hatte ich erwähnt, dass ich ein 18-Jähriger bin und für eine neue Generation spreche. Und das hat dann dieser Emigrant mit Mitte 80 gelesen und wollte unbedingt diesen jungen Mann mal kennenlernen. Und das hat mich natürlich auch ermutigt, dass ich mich dann angefreundet habe mit einem Hitler-Emigranten, einem Mann, der fast die Weltgeschichte aufgehalten hätte. Denn nach dem Münchner Abkommen hat er die Folgen in offenen Briefen 1:1 vorausgesagt, hat gewarnt, aber leider ist die Geschichte über ihn hinweggegangen.
Aber politisch in Parteien oder Verbänden waren Sie nicht organisiert, dass Sie das sozusagen im Zuge der Grünen oder was gab es denn damals, Falken oder Junge Union gemacht haben?
Na, ich stand kurz davor. Ich wäre sicherlich in eine Partei eingetreten, aber es reifte früh der Wunsch in mir, Journalist zu werden. Und ich stellte mir das dann schwierig vor, Mitglied einer Partei zu sein und neutral über Parteien zu berichten. Darum habe ich das dann gelassen, aber ich hätte sicherlich von meinem ganzen Charakter her, wenn ich jetzt nicht den Plan gehabt hätte, Journalist zu werden, wäre ich sicherlich auch in die Politik, zumindest in die Lokalpolitik, eingestiegen.
Jetzt sind Sie dann stellvertretender Chefredakteur der Zeitschrift Blinker geworden, also haben sozusagen Ihr Hobby zum Beruf gemacht. Was mich bei Ihrem ganzen politischen Engagement jetzt wundert, warum haben Sie eigentlich nicht studiert?
Na, ich hatte mehrere Möglichkeiten vor mir liegen. Ich habe natürlich die Möglichkeiten auch abgewägt. Was tust du jetzt? Gehst du in die Richtung, dass du Germanistik machst, dass du dich durch ein Studium weiterbildest? Oder tust du das, was du am liebsten machst, nämlich gleich in den Journalismus einsteigen? Und ich war damals, was die Stilistik angeht, eben schon ziemlich weit. Also ich hatte mal ein Erlebnis mit meinem Deutschlehrer, das hat mich eigentlich sehr geprägt. Und zwar Konrad Kern hieß er, ist leider schon tot. Der hat einen Aufsatz von mir gelesen, den ich zu Hause geschrieben hatte. Das war eine Hausarbeit gewesen. Und dann hat er ihn mir zurückgegeben mit den Worten, ich höre ihn noch heute. Das ist ein ganz toller Aufsatz, Martin. Er hat nur einen kleinen Fehler. Und ich war ganz neugierig, ja was denn? Den hast du nie im Leben selber geschrieben. Es gibt einen Journalisten in deiner Familie, gib es zu. Na gut, da gab es einen Automechaniker und der hat ihn auch nicht geschrieben gehabt. Das war mein Vater. Aber das hat mich sehr ermutigt, weil ich eben merkte, dass ich stilistisch eine besondere Begabung hatte. Und als dann das Angebot kam, zwei Hobbys, nämlich das Angeln und das Schreiben zum Beruf zu machen, da musste ich gar nicht zögern, da habe ich gesagt, das mache ich. Und es war mir auch klar, wenn ich das journalistische Handwerk beherrsche, dann kann ich es natürlich von den Fischen auch auf alle anderen Themen, sowohl politische als auch gesellschaftliche, übertragen.
Mhm. Und das hat Sie wie lange gereizt, diese Aufgabe?
Naja, wie lange sie mich gereizt hat, da müsste ich jetzt nochmal genau nachdenken. Ich habe sie fast 10 Jahre ausgeübt. Aus heutiger Sicht vielleicht ein paar Jahre zu lang, weil ich dann schon gespürt habe, es war reif für eine Veränderung. Denn ich habe mich selbst dabei ertappt, dass ich dann auch Überschriften wiederholt habe. Forsche, Dorsche zum dritten Mal. Naja, das war dann vielleicht nicht mehr so ganz der ganz große Brüller.
Aber Male, es war, Aale.
Genau, so.
Irgendwann ist dann auch mal gut, ne?
So klangen die Überschriften. Es hat sich halt, Sie müssen sich vorstellen, das Jahr hat solche Rhythmen, hat eine Saison. Im Mai beißt der Hecht. Und
Sie sind sogar Europameister im Hechtangeln gewesen.
Das ist richtig. Da habe ich eine Reportage für den Blinker schreiben sollen. Und da ich ohnehin schon vor Ort war bei dieser Hecht-Europameisterschaft, habe ich gedacht, jetzt hältst du deine Angel auch mal rein. Und als ich dann nach Hause kam in die Redaktion, das war mir dann fast peinlich, als die mich fragten, na, wer hat die EM gewonnen? Und ich muss sagen, ich habe mitgeangelt, ich bin der Gewinner.
Ging das nach dem fettesten Fisch oder
es ging nach der
schnellsten Zeit?
Es ging nach dem Gesamtgewicht der Fische. Da muss ich aber sagen, da hatte ich auch wirklich unverschämtes Glück. Das Glück des...
Haben Sie den vorher dahin geworfen in die Ecke?
Nein, das darf ich jetzt ja nicht sagen, sonst wird mir der Titel noch nachträglich aberkannt. Nein, Angeln hat sehr viel auch mit Glück zu tun, denn ob Ihr Köder gerade dem Fisch begegnet oder nicht, gerade in einem fremden Gewässer, das können Sie nur zu begrenzten Teilen beeinflussen.
Aber da hatten Sie sozusagen einen Doppelerfolg.
Ja, das war es auf jeden Fall. Es war schön, dass ich den Titel gewonnen habe und dann habe ich ja gleich auch die Reportage darüber geschrieben, wo dann am Ende herauskam, dass ich der Gewinner bin. Also ich hatte da in jungen Jahren schon ein paar Erlebnisse, die mich dann auch sehr in dem, was ich taten, bestärkt und ermutigt haben.
Also introvertiert klingt das jetzt aber gar nicht. Also Sie haben ja sozusagen in entscheidenden Momenten da auch zugegriffen und gesagt, so die Chance nehme ich wahr. Warum würden Sie trotzdem sagen, Sie sind ein eher introvertierter Mensch?
Das ist eine interessante Frage und da kann ich ja auch gleich mal drauf eingehen, was man normalerweise mit introvertierten Menschen verbindet. Man denkt ja, das ist gleich schüchtern. Das sind Menschen, die kaum was sagen, die etwas zurückgezogen sind und die, wenn es wirklich eng wird, vielleicht auch mal eher den Schwanz einziehen. Das ist allerdings überhaupt nicht wahr. Also wenn Sie unterscheiden wollen, wer ist introvertiert und wer ist extrovertiert, und ich habe da ja in meinem Buch auch einen ausführlichen Test inklusive Hochsensibilität, dann hilft Ihnen eine Frage wirklich weiter. Nämlich die Frage, woher bezieht ein Mensch seine Energie? Der Extrovertierte, der braucht um sich herum andere Menschen, wenn es laut ist, wenn es richtig quasselt, wenn die Musik auf ihn einprasselt, wenn er eine Städtereise macht, dann ist es so, dass er sich wohlfühlt, dass er Energie schöpft. Ein introvertierter Mensch dagegen, der kann Energie schöpfen, wenn er entweder alleine oder unter wenigen Vertrauten oder in der Natur ist. Und bei mir ist es so, ich kann eine Rede halten vor Hunderten oder auch manchmal auch vor Tausenden Menschen. Ich habe schon in der Westfalenhalle in Dortmund gesprochen, aber am Tag danach tut es mir verdammt gut, wenn ich wirklich für mich bin, wenn ich Ruhe habe und wenn ich mich dann regenerieren kann.
Ja, ich habe den Test auch gemacht. Ich bin halb-halb.
Halb-halb, spannend, okay.
Ja. Halb extrovertiert, halb introvertiert. Und nur mal jetzt mal so also ein paar Fragen. Temperament im Schnelltest gibt es da zum Beispiel. Auf einer Party stehe ich gern im Mittelpunkt des Treibens, etwas abseits im ruhigen Gespräch. Mhm. Das wäre dann sozusagen der Extrovertierte, hallo, hier bin ich. Und der Introvertierte würde vielleicht jemanden Spezielles ansprechen, der ihn interessiert und mit ihm dann ein Gespräch führen. Ne?
Genau.
Wenn ich Fremde treffe, fällt mir das Plaudern leicht, komme ich schwer ins Gespräch. Es ist für mich sehr entspannend, mit einer Gruppe von Freunden um die Häuser zu ziehen, einen ruhigen Abend mit Freunden oder ohne zu verbringen. Das ist natürlich auch immer eine Frage vielleicht des Alters. Ne? Aber wenn man mit 20 zum Beispiel lieber mit der Freundin unter DVD auf dem Sofa sitzt, würde man sagen, eher ein introvertierter Typ.
Naja, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite, wir müssen natürlich auch unsere Maßstäbe hinterfragen. Das ist ja eine wichtige Botschaft, dass wir heutzutage Menschen den Eindruck vermitteln, sie seien schüchtern, obwohl sie es mitnichten sind. Ich zitiere in dem Buch eine Studie, nach der in den USA jeder Zweite sich mittlerweile für schüchtern hält. Und es ist doch auch in Deutschland so, wenn Sie Ihr frisch geborenes Baby nicht sofort noch dampfend in die Kamera halten und bei Facebook abbilden, wenn Sie nicht Pressesprecher in eigener Sache sind, wenn Sie nicht ganz große Reden schwingen, dann heißt es schon, komm mehr aus dir heraus und bringe dich mehr ein. Und ich stelle
bei manchen Schülern steht das ja alle 6 Monate im Zeugnis, ne? Also zeige dich mehr. Ja, und mittlerweile ist es so, dass sozusagen Klassenarbeiten nur noch 30% zählen und das mündliche 70%.
Ist ungeheuer dumm und ärgerlich. Und das muss ich jetzt auch mal sagen, man wird ja mit einem Temperament geboren. Ich zitiere in meinem Buch Studien, die besagen, man kommt zur Welt und das Temperament zu großen Teilen, das hat man schon. Das ist ganz interessant, wenn Sie nämlich Babys auf einer Station haben und Sie reizen diese Babys durch Geräusche, Sie stören die. Diejenigen, die dann stark Alarm machen, die schreien und sich an den Geräuschen stören, das sind nicht etwa die Extrovertierten, sondern es sind die Introvertierten, weil introvertierte Menschen, die haben sehr viele Eigenreize im Kopf, da passiert ganz viel. Und wenn dann von außen noch Störung, wenn da Reiz hinzukommt, dann kommt es zu einer Reizüberflutung. Aber ich bin dafür, dass wir weniger Menschen dazu drängen, in Rednerkurse zu gehen. Ich würde mir wünschen, dass wir mehr Kurse für Zuhören haben. Und ich glaube auch nicht, dass wir mehr Reden brauchen, sondern wir brauchen mehr Redlichkeit. Und insofern wünsche ich mir, dass introvertierte Menschen wieder mehr Raum in unserer Gesellschaft bekommen. Und ich sehe da auch eine massive Gegenbewegung. Und zwar interessanterweise durch das Internet. Denn die Spur der Schwätzer, derjenigen, die viel versprechen und wenig halten, die wird immer nachvollziehbarer, auch für Unternehmen. Die fallen heutzutage nicht mehr so leicht auf die allzu viel Versprechenden herein. Und wenn Sie sich auch umschauen in der Gesellschaft, ob Sie jetzt unsere Bundeskanzlerin nehmen, die eine introvertierte Frau ist, ob Sie den Bundestrainer im Fußball nehmen, den Joachim Löw, der uns zum Weltmeister gemacht hat, auch ein introvertierter Mann. Also an immer mehr Stellen sehen Sie dann auch Introvertierte, die erfolgreich sind.
Aber auch die anderen, ne? Herr Trump, Herr Erdogan, Herr Putin, das sind doch keine introvertierten Gestalten.
Nein, das sind sie nicht. Und da müssen wir uns auch fragen, wie kommt es denn, dass solche Lautsprecher an die Macht kommen? Und die Erklärung ist für mich ganz, ganz naheliegend, denn vorher sind sehr viele Stimmen im Lande nicht gehört worden, weil Politiker heutzutage mehr reden, als dass sie zuhören. Und diejenigen, die nicht gehört werden, was machen die? Die greifen zu einem Megafon, die greifen zu einem Lautsprecher und die suchen sich dann irgendeinen Lauten, der für sie spricht. Und ich glaube, durch besseres Zuhören, durch sensibleres Zuhören, auch seitens der Politik, könnte man denen sehr gut das Wasser abgraben.
Jetzt haben Sie sich für einen Musiktitel entschieden von Konstantin Wecker, der schon vor vielen Jahren ein Lied dazu getextet hat. Warum? Sagen Sie, wie das Lied heißt und sagen Sie nochmal, warum der Sie angesprochen hat.
Das ist ein Lied, das ich schon seit vielen Jahren schätze. Der Konstantin Wecker ist ja selbst ein Bühnenkünstler, der eine große Präsenz hat. Aber dennoch ist er ein sehr sensibler Mann, der auch ein Gespür hat für die Leiseren. Sein Vater war ein leiser Mensch, der war im Widerstand im Dritten Reich. Der hat den Kriegsdienst verweigert, wovor ich allergrößten Respekt gerade zu dieser Zeit habe. Und ich glaube, ihn hatte er im Hinterkopf, als er dieses Lied geschrieben hat. Es sind nicht immer die Lauten stark, heißt das.
Es gibt so viele, denen das Leben ganz leise viel echter gelingt. Die stehen nicht auf Bühnen, füllen keine Fötos, die kämpfen auf schwereren Plätzen. Ja, die müssen zum Beispiel in Großraumbüros sich der Unmenschlichkeit widersetzen. Die schützt kein Programm und kein Modedesign, die tragen an sich etwas schwerer. Die wollen ganz einfach nur anständig sein und die brauchen keine Belehrer. Die schreiben die Lieder, die sind Melodie. So aufrecht zu gehen, lerne ich nie.
In der Info der Talk heute mit dem Coach und Buchautor Martin Werle. Er hat das Buch geschrieben, Der Klügere denkt nach, von der Kunst auf die ruhige Art erfolgreich zu sein. Herr Werle, das müssen wir jetzt aber nochmal sagen. Wieso glauben Sie, dass die Unternehmen die ruhigeren mehr schätzen oder auch schätzen lernen? Das ist, glaube ich, der bessere Begriff.
Es ist eine Konsequenz aus dem, was die Unternehmen erlebt haben. Also aus Schaden wird man klug und Unternehmen sind sehr oft in den letzten Jahren, das habe ich beobachtet bei meinen Beratungen, auf die Nase gefallen, zum Beispiel mit Bewerbern, die super Auftritte im Vorstellungsgespräch hingelegt haben, wie Pressesprecher in eigener Sache, jedes Wort druckreif, viel versprochen, aber dann irgendwann eine Riesenstaubwolke wird aufgewirbelt und man sagt, jetzt kommt wahrscheinlich was Schönes zum Vorschein und wenn sich die Staubwolke legt, dann haben die Unternehmen oft gesehen, dass die wahre Arbeit eben gar nicht geleistet wurde, dass oft Schäden angerichtet wurden. Und viele Leistungsträger, wenn sie in Unternehmen sich umschauen, das sind stille Menschen, die sich auf ihre Arbeit konzentrieren und die dann zu mir, auch wenn sie in die Karriereberatung kommen zum Beispiel, die dann, wenn es ums Gehalt geht, sagen, mein Gott, was ich leiste, das muss der Chef doch mal sehen. Das heißt, die gehen nicht von sich aus auf den Chef zu, zum Beispiel wegen einer Gehaltserhöhung, sondern die rechnen damit, dass ihre Leistung gesehen wird. Und da kann ich nur an Vorgesetzte appellieren, dass man zum Beispiel bei Gehalts- oder auch Karrierefragen niemanden für seine rhetorische Leistung in der Verhandlung belohnt, sondern jeden für seine Arbeitsleistung im Alltag. Darauf kommt es an, davon leben die Unternehmen.
In der Schule wird jetzt aber ganz viel gelernt und gelehrt, Gruppenpräsentation. Ne? Präsentation, du musst vor einer großen Gruppe präsentieren, du musst dich zeigen, du musst sozusagen Referate halten. Und da geht es schon darum, dass die Lautstarkeren oder sagen wir mal Extrovertierteren, denen das ja auch leichter fällt, das ist ja auch einfach so, ne? Dass die deren Leistung sozusagen überdurchschnittlich gewertet und bewertet wird.
Das ist etwa so, als würden wir sagen, blonde Kinder kriegen einen Notenbonus und Schwarzhaarige kriegen einen Abzug. Das ist wirklich unter allen Aspekten, die mir einfallen, vollkommen falsch. Denn letztlich geht es ja nicht darum, wie ich lerne, sondern es geht darum, dass ich lerne. Und wenn jemand still für sich lernt, wenn jemand ein guter Zuhörer ist und wenn er in den schriftlichen Arbeiten beweist, dass er viel auf dem Kasten hat, dann muss er doch genauso gut bewertet werden wie ein anderes Kind, das von Natur aus etwas lauter ist. Und außerdem vergessen wir mal nicht, große Leistungen in unserer Gesellschaft werden ja oft von Menschen erbracht, die wissenschaftliche Arbeiten schreiben, die Bücher schreiben. Und das sind dann wieder oft introvertierte Menschen, weil die es eben aushalten, in der Stille mit sich allein. Und das eine über das andere zu stellen, finde ich ganz fatal. Ich möchte auch nicht sagen mit meinem Buch, dass die Introvertierten generell die Besseren sind, überhaupt nicht. Aber ich finde, da ist eine große Gegenmeinung nötig und vielleicht lässt sich dadurch eine gesellschaftliche Gegenbewegung anstoßen. Das ist meine große Hoffnung.
Und wo nehmen Sie das her, dass Sie sagen, im Internet merkt man, dass sozusagen die Schwätzer nicht mehr an erster Stelle stehen?
Dadurch, dass die Unternehmen schauen, wie hat jemand bei anderen Firmen agiert? Und Sie können ja heute eine digitale Spur, ich nenne das das digitale Führungszeugnis, eines Menschen relativ gut nachvollziehen. Und es war so, als die Industrialisierung kam, da sind wir in die Städte gegangen von den Dörfern. In den Dörfern, da konnten sie niemandem etwas vormachen. Da kannte man sie von der Schule an, da hätten sie sich lächerlich gemacht, wenn sie etwas über sich behauptet hätten, was sie nicht waren. Aber in den Städten, da sind sie erstmals fremden Menschen begegnet und sie wurden eingestellt nicht für eine erbrachte, sondern für eine versprochene Leistung. Das heißt, da begann mit der Industrialisierung das Zeitalter derer, die sich mündlich gut verkauft haben, nicht nur der normalen Extrovertierten, sondern tatsächlich auch der Schwätzer und der Großmäuler. Und dieses Zeitalter hat sich gesteigert im Rahmen der Dienstleistungsgesellschaft in den 1970er Jahren. Da ging es nicht mehr darum, einen Tisch herzustellen, wie der Schreiner das tut, den man mit der Wasserwaage vermessen kann, ob er gerade ist oder nicht gerade, sondern da wurden dann Projekte zum Beispiel verkauft, die man nicht mehr messen konnte und mit Worten natürlich schönreden. Und da ist jetzt diese Gegenbewegung da, da tatsächlich im Internet immer öfter offensichtlich wird, jemand hat hier einen Scherbenhaufen hinterlassen, hat da einen Scherbenhaufen hinterlassen und jetzt verspricht er wieder das Blaue vom Himmel. Und da sind die Unternehmen wirklich in der Lage, dass sie diese Spur der Schwätzer, die nach der Industrialisierung lange Jahre nicht mehr nachvollziehbar war, nachvollziehen.
Erzählen Sie nochmal, wie kamen Sie vom Angeln, vom Blinker, von der Europameisterschaft im Hechtangeln zur Karriereberatung? Das auf den ersten Blick hat das ja mit Fischen nicht so fürchterlich viel zu tun, obwohl, naja gut, vielleicht Menschen fischen oder...
Gäbe da schon ein paar biblische Parallelen. Nee, letztlich, wenn Sie bei einer Angelzeitschrift arbeiten, ich habe da einen internationalen Teil koordiniert mit 7 Ländern, unter anderem China, Russland, Irland, Belgien, Schweiz. Da arbeite ich ja nicht mit Fischen. In meinem Nachbarbüro saß kein Hecht und auch kein Karpfen, sondern da saßen Menschen. Das heißt, ich habe Menschen geführt, ich habe Menschen koordiniert. Und diese Arbeit mit Menschen, die hat mir schon immer große Freude gemacht. Und meine Einstellung damals war schon, ich gucke jetzt nicht, was die Menschen nicht können und wo ihre Schwächen sind, sondern ich frage mich eigentlich bei jedem, was kann er besonders gut, wo liegen seine großen Stärken, seine Potenziale und ihm dabei zu helfen, diese Potenziale zu nutzen, das hat mir Riesenfreude gemacht. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich schließlich nach diesen 10 Jahren einen Führungsjob in einem Lifestyle, einem großen Lifestyle-Unternehmen angenommen habe. Dort habe ich eine Einkaufs- und eine Redaktionsabteilung aufgebaut, Internet-Einkauf, Internet-Redaktion. Und das war natürlich extrem reizvoll, Menschen einzustellen, Menschen zu führen. Und da war dann der Schritt ins Coaching rein nicht mehr so groß, zumal ich, da ich ja schon in jungen Jahren in Führungspositionen war, immer wieder Freunde beraten habe. Dann kamen die Freunde der Freunde der Freunde und irgendwann lag der Gedanke nahe, dass ich dann auch mal Geld dafür nehme. Und das mir Spaß gemacht hat und den Menschen viel gebracht hat, habe ich dann schließlich einen Hauptberuf daraus gemacht.
Was kommen im Jahr 2017 für Menschen zu Ihnen in die Karriereberatung? Was sind im Moment die Themen?
Es sind fast immer dieselben Themen. Die große Überschrift, die lautet Veränderung. Ein Mensch kommt immer dann in die Beratung, wenn er etwas in seinem Leben verändern möchte, sei es, dass in seinem Unternehmen, das ist heute ganz oft der Fall, etwas Unvorhergesehenes passiert. Es kommt zu einer Fusion und ein Mensch, der sein Leben lang ordentlich gearbeitet hat, der steht auf einmal zur Disposition, der muss sich einen neuen Job suchen, der muss sich neu orientieren. Also das ist die eine Gruppe von Menschen, die gewissermaßen gezwungen ist, etwas zu verändern. Die andere, die immer häufiger kommt, das sind Menschen, die sagen, ich sehe in dem, was ich hier jeden Tag mache, keinen so rechten Sinn. Ich mache zwar meine Handgriffe, ich mache diese Arbeit gut, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das kann doch nicht alles gewesen sein.
Und da frage ich mich, ist das sozusagen der Anspruch von außen, die Erwartung, nicht? Also ich sehe jeden Tag im Facebook-Profil, was die anderen alle für tolle Sachen machen. Oder ist die Arbeit wirklich langweiliger geworden?
Also die Arbeit ist zweifelsohne langweiliger geworden, weil der Mensch ja in der heutigen Zeit nicht mehr Dinge mit den Händen herstellt überwiegend. Der Tischler, der einen Tisch herstellt, der hat ja ein riesiges Erfolgserlebnis, weil er sieht, jetzt stehe ich vor meinem Tisch. Der Architekt, der ein Haus baut, der fährt am Haus vorbei und kann sagen, das habe ich entwickelt, das ist mein Haus. Heute ist die Arbeit kleinteiliger geworden. Menschen haben oft Sachbearbeitungsaufgaben, die machen ihr Häkchen an einer bestimmten Stelle, die pflegen was in Computerprogramme ein. Und diese Arbeiten, die führen natürlich auch dazu, dass sich mehr Langeweile einstellt. Und letztlich glaube ich, jeder Mensch ergreift seinen Beruf gerne. Also wenn Sie die häufigsten Nachnamen in Deutschland anschauen, ob Fischer, ob Müller, ob Meier, das sind alles Berufsbezeichnungen, weil früher hat zwischen den Menschen und seinem Beruf überhaupt kein Blättchen gepasst. Und ich glaube, die Motivation von Haus aus ist hoch. Die Firmen müssen nur Acht geben, dass sie diese Motivation erhalten, indem sie auch immer wieder schauen, dass die Menschen wachsen können, dass sie Herausforderungen bekommen. Denn wenn das Wachstum nicht mehr gewährleistet ist, wenn jemand nur noch Routine macht, dann hat er zwei Möglichkeiten. Entweder er emigriert innerlich oder er entwickelt sich weiter und er verändert sich. Und das tun Gott sei Dank viele Menschen heutzutage.
Und wohin führt dann das Coaching? Zu dem großen Wurf, was Neues zu machen, sich neu zu erfinden? Oder sind es oft die kleinen, ja, vielleicht eine Änderung des Blickwinkels, um wieder Spaß an der Arbeit zu haben?
Es ist beides genauso wichtig. Ich finde es interessant, dass Sie diese Frage so stellen, denn letztlich konstruieren wir ja unsere eigene Wirklichkeit durch die Art, wie wir die Dinge sehen. Und wenn ein Mensch der Meinung ist, er ist unglücklich in seinem Berufsleben, dann kann er von außen betrachtet den tollsten Job haben, dann kann er im Management sitzen und Riesensummen verdienen. Das hilft alles nichts. Sein eigenes Empfinden ist der Maßstab. Und was ich tue im Coaching, ich gebe keine Rezepte aus, niemals. Ich bin niemals ein Guru, der sagt, hier geht's lang und dort nicht, sondern ich frage Menschen. Ich stelle Fragen. Wann ging es Ihnen im letzten halben Jahr am besten? In welcher Situation Ihres Arbeitsalltages haben Sie das Gefühl gehabt, ich tue etwas Sinnvolles? Was ist das, was Sie vielleicht schon von Kindheit an immer gerne gemacht haben und was Ihre Botschaft war? Und so versuche ich Menschen zu helfen, den Kern ihres Lebens zu finden und dann eben auch im Beruf etwas Sinnvolles zu tun, mal durch kleine Änderungen. Manche Leute engagieren sich ehrenamtlich und finden dadurch einen sehr schönen Ausgleich, mal aber auch durch die radikale Veränderung. Und immer öfter heutzutage, das habe ich jetzt dieses Jahr häufig beobachtet, kommen Menschen zu mir, die kurz vorm Rentenalter stehen. Und die sagen, ich bin noch fit, ich bin noch frisch, warum sollte ich jetzt nicht nochmal etwas anfangen? Und die fangen dann auf freiberuflicher Basis nochmal eine Existenz an und davor ziehe ich sehr den Hut.
Das ist ja eigentlich auch schlüssig, nicht? Weil Durchschnittsalter 80, 85, Mediziner sagen, bis 80 muss man keine großen gesundheitlichen Beschwerden haben. Also viele gehen mit 63 schon in Rente, da ist ja wirklich noch viel Zeit. Ne? Also mehr als jetzt nur zu Hause morgens mal das Abendblatt oder die Zeitung zu lesen und den Rest des Tages spazieren zu gehen.
Absolut, aber da muss sich wieder unsere Gesellschaft an die Nase fassen, denn in den Firmen, in vielen Firmen gelten sie ja schon, in meinem Alter, ich bin jetzt 47, da gelten sie ja schon fast als uralt und wenn sie dann mal Mitte 50 oder gar 60 sind, dann müssen sie schon Acht geben, dass man ihnen nicht irgendwelche Verträge unter die Nase hält, jetzt gehe ich mal nach Hause.
Ja, und Fortbildung gibt es ab 50 sowieso dann nicht mehr. Ne?
So ist es und ich finde, diese Mitarbeiter sind nicht nur die wichtigsten des Unternehmens, sondern die Mitarbeiter sind das Unternehmen. Also wenn Sie ein großes Unternehmen haben und Sie ziehen die Menschen ab, die darin arbeiten, dann bleiben nur leere Produktionshallen, dann bleiben nur ein bisschen Fuhrpark übrig. Die Menschen, die das Unternehmen kennen, die es über 20, 30, 40 Jahre begleitet haben, die verkörpern das Unternehmen. Und wenn Manager heutzutage immer öfter von außen kommen, mal 2 Jahre ins Unternehmen rein und dann ins nächste. Die verstehen diese Unternehmen ja gar nicht mehr. Das ist ja eine Kultur. Jedes Unternehmen ist wie ein eigenes Land. Sie brauchen einen Reiseführer, sie müssen die Sprache beherrschen. Und das tun diese älteren Mitarbeiter am besten. Und darum finde ich es ganz klasse, wenn man diese alten Mitarbeiter mit Jüngeren in Verbindung bringt, sodass sich die Generationen gegenseitig befruchten.
Kommen wir noch mal zu den stilleren, den Introvertierten. Sie bieten in Ihrem Buch auch ein Anti-Schwätzer-Training an. Wie geht das?
Das ist ganz wichtig und darum habe ich dieses Anti-Schwätzer-Training auch in das Buch aufgenommen, dass ich mich auf Situationen, die mir vielleicht schon mehrfach in Meetings begegnet sind, vorbereiten kann. Also Schlagfertigkeit, da denkt man immer, dass jemand so ganz spontan jetzt etwas raushaut und es sitzt. In Wirklichkeit hat Schlagfertigkeit ja etwas mit Vorbereitung zu tun. Und darum geht
es. Meistens ärgert man sich ja, dass man genau in dem Moment nicht das gesagt hat.
So ist es. Und die gute Antwort fällt einem dann ein, sicherlich ein paar Stunden später.
Ja, und dann ärgert man sich 5 Stunden darüber, dass man es nicht gesagt hat. Genau.
Und da gebe ich ein paar Rezepte raus, wie man zum Beispiel, wenn man als stiller Mensch öfter mal angegangen wird, ja Menschenskinder, wenn du eine gute Idee hast, dann bring sie doch bitte zum richtigen Zeitpunkt und nicht jetzt am Ende des Meetings. Das ist etwas, was das hören zurückhaltende Menschen oft, weil die einfach länger brauchen, um Gedanken in Gruppen zu entwickeln. Und da kann man sich dann natürlich auch rhetorische Erwiderungen einfallen lassen. Zum Beispiel, worauf kommt es jetzt wirklich an? Auf die Qualität meines Vorschlages oder auf den Zeitpunkt und schon hat man den eigentlich ausgenockt und dann muss er sagen, na klar, die Qualität ist entscheidend. Also da muss man auch beherzt vorgehen, denn vergessen Sie nicht, bei den Meetings, bei öffentlichen Veranstaltungen, da entsteht ja auch eine öffentliche Wirkung und ich finde nicht, dass man sich als leiser Mensch alles gefallen lassen muss. Wenn man da ein paar rhetorische Trümpfe vorher in den Ärmel reinpackt, kann man sich in vielen Situationen gut zur Wehr setzen.
Und wenn man nicht den richtigen Zeitpunkt findet, die scherzen und lachen, die werfen ihre Ideen da rein und man steht da an der Seite und denkt sich ja, Und hat so eine Art Schießhemmung. Was macht man dann?
Dann gibt es das tolle Rezept, was viele, viele introvertierte Menschen mit Erfolg machen, im Vorfeld schon mal ein paar Ideen aufzuschreiben. Und dann, wenn so eine Sitzung feststeckt, aufstehen und sagen, Leute, ich habe mal ein paar Gedanken schriftlich festgehalten, schaut euch das mal bitte an. Oder wenn man dies auch verpasst hat, kann man auch im Nachhinein auf die schriftliche Art noch sehr viel bewegen. Als leiser Mensch sollte man nicht die Lauten als Vorbild nehmen und sie imitieren, wie es einem ja immer nahegelegt wird. Denn das ist so, als würden sie mit einem Fisch um die Wette tauchen. In seinem Element ist er wesentlich stärker als sie. Es ist gut, die eigenen Stärken zu nutzen. Schriftlicher Ausdruck ist so eine Stärke. Beharrlichkeit ist so eine Stärke. Eigenständiges Denken, Freundlichkeit, Empathie anderen zuhören ist so eine Stärke. Und ich glaube, wenn man sich verbiegt, wenn man auf einem Feld spielt, wo man nicht wirklich gut ist, dann sieht man immer alt aus. Wenn man dagegen die eigenen Stärken nutzt, und hier bei diesen rhetorischen Dingen ist es einfach die gute Vorbereitung auf eine absehbare Situation, dann kann man auch gut als stillerer Mensch aussehen.
Und in den sozialen Netzwerken, wie kann ich da als stiller Mensch punkten? Indem ich still bin? Ja nicht. Ich meine, das lebt ja von der Präsenz.
Das muss jetzt jeder für sich beantworten. Meine ganz persönliche Antwort ist die, ich bin weder bei Facebook, ich bin weder bei Xing. Es wurde mir auch schon von Verlagen angeboten, dass man dort irgendwelche Auftritte für mich auf die Beine stellt. Und ich habe das immer ganz konsequent abgelehnt und ich lebe ganz prima damit. Also ich glaube auch nicht, dass man sich da irgendwelchen Zwängen unterwerfen muss. Und ob man jetzt live sein Leben in sozialen Netzwerken schildern muss, sitze gerade beim Italiener und esse eine Pizza, das wage ich doch mal sehr zu bezweifeln.
Das hat so ein bisschen was wie die Dia-Vorträge in den 70er Jahren, ne? War in Italien hier meine Präsentation. Ja, in einem Ihrer früheren Bücher, das hieß so schön, Herr Müller, Sie sind doch nicht schwanger, haben Sie sich mit der Arbeitswirklichkeit von Frauen beschäftigt, das machen Sie immer noch. Warum interessiert Sie das, wie Frauen ticken oder wie Frauen in Unternehmen sind?
Das interessiert mich aus dem Grunde, dass ich ganz oft Frauen bei mir in der Beratung sitzen habe und ich sehe im Vergleich, wie es den Frauen ergeht und wie es den Männern ergeht. Und da gibt es zwei Faktoren. Zum einen natürlich die Sozialisation, mit welchen Botschaften wachsen Mädchen und mit welchen wachsen Jungen auf. Und zum anderen gibt es halt auch die Unternehmenswirklichkeit. Und wir leben immer noch in einer ungeheuer männerdominierten Unternehmenskultur, in der sie eher durchkommen, wenn sie laut sind, wenn sie Ellbogen beweisen, wenn sie Männlichkeitsrituale pflegen. Und Empathie und soziale Kompetenz wird viel, viel weniger belohnt. Und ich bin der Meinung, wir sollten nicht diejenigen befördern mit den härtesten Ellbogen, sondern diejenigen mit der größten sozialen Kompetenz. Und das sind sehr oft auch Frauen. Und das ist einer der Gründe, warum ich mich für Frauen in der Berufswelt stark mache.
Jetzt komme ich in eine Konferenz, da sitzen 6 Männer und die Bundesliga-Ergebnisse werden durchdekliniert. Ich interessiere mich nicht für Fußball und schon habe ich verloren. Was soll ich tun?
Nicht unbedingt, aber was schön ist, wenn Sie in die Konferenz kommen, ist es ganz toll, dass Sie vorher schon mal, wenn Sie ein Anliegen haben, wenn Sie etwas durchsetzen wollen, dass Sie vorher schon mal ein paar Leute kontaktiert haben, dass Sie Leute bei sich ins Boot geholt haben. Solche Netzwerkbildung, die beherrschen Männer deutlich besser als Frauen. Denn in Meetings wird ja in Wirklichkeit nichts beschlossen, sondern da wird das verkündet, was hinter den Kulissen schon beschlossen worden ist. Und diese Spielregeln der Karriere, die von Männern definiert wurden, die höchst albern sind, das gebe ich auf der Stelle zu, diese Spielregeln, die sollten Frauen etwas mehr anwenden und durchschauen, um sie dann, wenn sie an der Macht sind, auch abzuschaffen. Denn diese Spielregeln sind Quatsch. Und noch ein Wort zu den Unternehmen. Es gibt eine Studie von McKinsey, die hat untersucht, wie entwickelt sich die Eigenkapitalrendite von Unternehmen, wenn sie überdurchschnittlich viele Frauen im Management haben, 50% plus. Das heißt, man tut immer so bei der Frauenförderung, als müsste man die kleinen Frauen jetzt auf den Handteller nehmen und in die Höhe heben und sagen, wir fördern euch. Man tut es nicht für die Frauen nur, sondern man tut auch der Gesellschaft und man tut vor allen Dingen den deutschen Unternehmen einen großen Gefallen damit.
Und trotzdem gibt es noch keine Frauen in DAX-Vorständen, in den größten Unternehmen. Die letzte VW ist jetzt mit einer umstrittenen Abfindung nach Hause geschickt worden. Gibt mehrere andere Beispiele. Es sind ja nicht nur die Männer, die die Frauen nicht lassen, sondern auch die Frauen, die sagen, unter den Voraussetzungen habe ich darauf auch keine Lust. Was muss sich da kulturell noch verändern in Deutschland?
Also der erste und ganz wesentliche Schritt ist der, wir müssen in den Unternehmen wegkommen von der Anwesenheitskultur. Also wenn Sie heute Manager sein wollen, dann muss Ihr Licht im Chefbüro um 22 Uhr unbedingt noch brennen. Und dann geben Sie, wenn Sie andere Manager treffen, an, ich hatte gestern 350 Mail und ich hatte 360 und dann sind Sie der Gewinner. Davon müssen wir radikal wegkommen. Mir ist es lieber, dass eine Frau oder auch ein Mann 4 Stunden am Tag arbeitet und das Richtige entscheidet, als dass jemand nach 14 Stunden übermüdet das Falsche entscheidet. Wir müssen weg von diesen Heldenmythen und wir müssen auch erkennen, dass Muttersein und Familie gründen und auch Vatersein und Familie gründen, da haben wir das schon erkannt, eine Karriere überhaupt nicht ausschließt. Ich glaube, man sammelt sehr viele Kompetenzen im familiären Rahmen. Und wenn eine Frau Mutter ist, dann ist sie deshalb nicht die schlechtere Managerin und dann hat sie sich deshalb auch nicht gegen die Karriere entschieden, sondern dann ist das eigentlich noch eine zusätzliche Qualifikation. Und da wünsche ich mir, dass mehr Unternehmen das erkennen.
Es ist ja jetzt viel geredet worden über den sogenannten Payday, also dass Frauen im Schnitt immer noch weniger verdienen, was ja, diese Zahl von 20% wird immer genannt, das ist ja eigentlich nur eine zu interpretierende Zahl, nicht? Also die Lohndifferenz direkt sind irgendwie 5-6%. Aber Frauen machen eben noch sehr viel Teilzeit, setzen aus für die Erziehung und so weiter. Und Sie haben jetzt die Familienministerin Frau Schwesig beraten bei diesem Gesetz zur Gehaltstransparenz. Das ist jetzt durchgekommen. Das sieht auf den ersten Blick so ein bisschen, ob das so viel bringt. Also Frauen haben jetzt sozusagen die Möglichkeit, BM-Chef nachzufragen, was denn der Kollege so verdient. Was halten Sie davon und was war Ihre Aufgabe?
Also Männer haben das Recht auch, es gilt sogar beiderseitig. Und es kam zu dem Kontakt mit dem Familienministerium auf folgende Art. Es hat sich in der Öffentlichkeit offenbar niemand hinter dieses Gesetz gestellt. Ich habe das dann in meinem Interview mit Zeit Online getan und habe darauf hingewiesen, dass die Gehaltsstrukturen in Deutschland schief wie der Turm von Pisa sind. Und ich habe das Familienministerium darin bestärkt, dass es natürlich eine wichtige Voraussetzung für Gehaltsangleichung ist, dass man erst einmal erfährt, was verdienen eigentlich die männlichen Kollegen in vergleichbaren Positionen.
Ist das Ihre Erfahrung, dass viele Frauen das gar nicht wissen?
Aber absolut. Auch Männer wissen es oft nicht, aber Frauen wissen es noch viel weniger. Das heißt, da sitzen zwei Leute Schreibtisch an Schreibtisch, machen die genau gleiche Aufgabe und der eine bekommt im Monat, sagen wir, 500, 600, 700 Euro mehr als die andere. Das kann nicht angehen. Und ich glaube, dieses Gesetz, gegen das sich die Unternehmen so sehr gesträubt haben, das ist ungeheuer im Sinne der Unternehmen. Denn es steht ja oft in den Verträgen drin, hier Schweigeklausel über Gehälter darf nicht gesprochen werden. Es ist nicht richtig, dass man Unrecht einfach durch Schweigeklauseln wegradiert. Man muss dafür sorgen, dass die Gehaltsstrukturen transparent sind. Und wenn ich weiß, jemand verdient mehr, weil er das und das als Qualifikation mitbringt, ist es für mich doch ein toller Anreiz, eine ähnliche Qualifikation mir zu besorgen. Wenn ich aber ahne, dass die Gehälter willkürlich oder nach Geschlecht vergeben werden, dann fällt es negativ auf die Unternehmen zurück, dann ist es schlecht für die Motivation. Und insofern glaube ich, ist es ein wirklich gutes Gesetz, aber ich gebe Ihnen auch recht, es ist ein erster Schritt und die Umsetzung in der Praxis, die liegt dann auch sehr an den Unternehmen und auch sehr am Mut derjenigen, die nachfragen und dann ihre Gehälter verhandeln müssen.
Warum sind Frauen bei Gehaltsverhandlungen so defensiv? Was meinen Sie?
Weil sie etwas anderes gelernt haben in ihrer Sozialisation. Also Jungs, die sind prädestiniert für Wettkämpfe. Die machen Wettrennen, die machen Fußballspiele, die balgen miteinander.
Bei Computerspielen.
Genau. Also die immer einer gegen den anderen. Mädchen kooperieren, die machen Seilspringen, die betreiben einen Kaufmannsladen. Und letztlich ist es ja ein Wettkampf, so definieren es die männlichen Chefs. Ich habe den Gehaltsetat, jetzt kommt jemand zu mir und will was und ich versuche erstmal es ihm nicht zu geben. Und es gibt sehr viele Frauen, wenn der Chef Nein sagt, denken sie, die Verhandlung sei zu Ende. Sie beginnt aber erst mit dem Nein. Das Nein, wenn zwei Positionen aufeinanderprallen, die unterschiedlich sind, das eröffnet ja erst die Verhandlung, dann muss ich nachsetzen, dann muss ich meine Rechte vertreten. Und das finde ich allerdings sehr schade, dass diejenigen, die das entscheiden, die Chefs in den Unternehmen, dass die nicht initiativer sind, dass die Gehälter immer noch nach dem Feuerwehrprinzip vergeben. Also wer am lautesten schreit, kriegt die Gehaltserhöhung. Das ist sicher falsch. Da müsste man initiativer auf Frauen wie auch auf Männer und auch auf stillere Männer zugehen und sagen, sie haben wirklich viel geleistet, sie sind mal dran.
Kommen wir mal auf die sogenannte Generation Y. Das sind ja die, die jetzt 2030 sind und von denen die Personaler jetzt schon sagen, also die achten viel mehr auf ihre Work-Life-Balance. Die kommen an und sagen, also nach 17 Uhr nicht und donnerstags habe ich Basketball und außerdem einen Tag die Woche Homeoffice. Erleben Sie das auch so oder sind das noch so ein bisschen Mythen?
Das beobachte ich in der Tat und es ist für die Unternehmen jetzt auch nicht mehr so leicht, jemanden einfach zu pushen, indem man sagt, du kriegst jetzt eine Beförderung von uns oder eine Gehaltserhöhung. Nämlich, ich habe schon öfter erlebt, dass solche Menschen dann sagen, nö, ich will gar nicht befördert werden, so wie es jetzt ist, ist es gut. Oder ich brauche auch die Gehaltserhöhung nicht, lieber mache ich einen Freizeitausgleich. Das finde ich ganz toll, weil jetzt haben die Unternehmen die Herausforderung vor sich, dass sie den Menschen wieder mehr Sinn bieten müssen. Und letztlich glaube ich, ein guter Arbeitsplatz, den erkennen Sie daran, dass ein Mensch eben nicht nur irgendeine Aufgabe verrichtet und Geld dafür bekommt, sondern dass er merkt, ich erfülle einen höheren Sinn in dieser Gesellschaft, ich tue etwas Nützliches. Und da sind die Unternehmen gefragt, den Menschen wieder mehr Raum für die eigene Entwicklung zu geben.
Bedeutet das auch, dass das Geld, der Wohlstand nicht mehr so im Zentrum steht? Kann man das so sagen?
Ja, das kann man sagen, weil es rückt ja auch eine Generation nach, habe ich in der Beratung schon öfter mal erlebt, die in einer Stadt wie Hamburg zum Beispiel ein Haus erbt und damit haben sie theoretisch für ihr Leben ausgesorgt. Sie sind nicht mehr gezwungen, zur Arbeit zu gehen unter allen Umständen, um jetzt Geld ranzuschaffen, sondern sie könnten theoretisch sagen, ich verkaufe mein Häuschen und lebe von dem, was ich dann habe. Das ist natürlich nicht bei allen der Fall, aber ich glaube, die Generation nach dem Krieg, die wirklich in der Wirtschaftswunderzeit gesagt hat, wir arbeiten, um ein gutes Leben zu haben, die ist nicht mehr gegeben. Heute geht es mehr um Sinn, heute geht es mehr um Erfüllung. Und heute muss man den Menschen wirklich auch etwas bieten, damit sie noch in ein Unternehmen kommen. Und das beste Marketing für ein Unternehmen ist immer attraktive Personalförderung, gute Vorgesetzte, die qualifiziert sind, die Menschen wirklich coachen. Wenn man solche Leute hat, ist es die beste Werbung, die ein Unternehmen für sich betreiben kann.
Und hält diese Generation auch das, was sie verspricht? Oder kann man dann auch preiswerter einen osteuropäischen Konkurrenten oder jemand anders einkaufen?
Naja, auf den ersten Blick funktioniert das natürlich, das schön preisgünstig zu machen. Aber wenn man dann noch einmal hinschaut, dann ist es tatsächlich so, wir leben ja hier in Deutschland von der Qualität dessen, was wir an Dienstleistungen und auch Produkten anbieten. Und wir haben schon eine Generation, die hier nachwächst, die sehr qualifiziert ist, die auch groß geworden ist mit den modernen Medien, die innovativ denkt. Es gibt ja immer mehr Studenten, die Unternehmen gründen, die Ideen einbringen. Und da, glaube ich, müssen sich die Unternehmen auch mehr öffnen. Und die Hierarchien von früher, dass der Chef ganz oben entscheidet und die unten sind nur Zuträger, diese Hierarchien lassen sich nicht länger halten. Man muss heute auch mal jungen Menschen die Möglichkeit geben, dass sie ihre Ideen einbringen, dass sie sich in einem Unternehmen verwirklichen und dass sie auch dafür sorgen, dass unsere Unternehmen jünger werden. Denn schauen Sie die DAX-Konzerne an, das sind alles Unternehmen, die vor vielen, vielen, vielen Jahrzehnten, die meisten vor dem Krieg gegründet wurden. Es wird Zeit, dass wieder große, neue Unternehmen nachwachsen. Und da braucht es von allen Seiten eine größere Offenheit, auch für diese junge, kreative Generation.
Das Ganze entscheidet sich ja dann meistens, wenn das erste Kind kommt. Also gibt ja den schönen Spruch, der Mann macht dann Überstunden und die Frau arbeitet dann Teilzeit. Diese Generation ist ja mit dem Vereinbarkeitsthema angetreten. Was ist Ihre Erfahrung? Tut sich da was?
Ja, da tut sich schon was, wobei die Entwicklung, die ist auf langsamen Füßen unterwegs. Also es dauert immer noch sehr lange und wir dürfen auch nicht vergessen, woher wir kommen. Also im Jahr 1976, da musste eine Frau, eine Ehefrau noch von ihrem Mann eine Genehmigung einholen, wenn sie in einem Festberuf arbeiten wollte. Und wenn ich daran denke, dass das noch gar nicht so lange her ist, dann hat sie schon...
Oder ein Konto eröffnen, nicht? Das war, glaube ich, auch noch bis 72 oder so. Ne?
Wenn man sich das heute mal bewusst macht, das ist ja unvorstellbar.
Wir regen uns da manchmal auch über andere Länder Sitten.
Mhm. So ist es. Und insofern haben wir da noch einen weiten Weg vor uns. Und ich glaube, da müssen aber die Unternehmen auch umdenken. Und wenn mehr Frauen in der Chefetage ankommen, wenn mehr Frauen dann auch Entscheidungsgewalt haben, glaube ich, wird sich da etwas ändern. Solange allerdings nur Männer an der Macht sind und predigen, wir brauchen mehr Frauen, das ist nicht so ganz glaubwürdig.
Kommen wir nochmal zu Ihnen. Also zwei Stationen haben wir jetzt besprochen. Die Angelleidenschaft, das Journalistische, was Sie ja auch weiter betreiben, indem Sie Bücher schreiben. Die Karriereberatung, Sie sind jetzt 47. Was passt da noch zu Ihnen?
Also was mir wichtig ist, ist zunächst einmal, dass ich die Dinge, die ich anpacke, nachhaltig verfolge. Und das, was ich jetzt in dem neuen Buch angefangen habe, und zwar eine Lanze zu brechen für die leiseren Menschen, die effektiv arbeiten und die auch eine gewisse Seriosität verkörpern, diesem Anliegen, dem möchte ich treu bleiben. Wenn es gelingt, dass Menschen zur Arbeit gehen und etwas lieber hingehen und etwas glücklicher nach Hause kommen, wenn ich dazu einen kleinen Anteil beitragen kann, durch Bücher, durch Beratung, durch Rednertätigkeit, das macht mich sehr glücklich. Und was die Zahl angeht, ob ich jetzt noch ein paar Bücher schreiben möchte oder ein paar Schritte machen möchte, da bin ich gar nicht festgelegt. Ich finde, der Weg, auf dem ich bin, der gefällt mir und auf absehbare Zeit würde ich den sehr gerne beibehalten.
Und dazu gehört auch, dass Sie sozusagen selbstständig sind. Können Sie sich noch mal vorstellen, in einem Unternehmen zu arbeiten?
Nein, überhaupt nicht. Das ist nicht mehr drin, weil ich habe mich so daran gewöhnt, mein eigener Chef zu sein und immer das zu sagen, was ich denke. Das finde ich ganz wichtig. Und das war letztlich auch ein Grund, warum ich aus Festanstellungen raus bin. Da musste ich zwei Göttern dienen. Als Chef konnte ich einem Mitarbeiter nicht sagen, also wenn ich ganz ehrlich bin, ich sehe Sie eigentlich in einem anderen Unternehmen als unserem. Sie haben viel mehr Potenzial. Da hätte ich natürlich mich...
Hauen Sie ab.
meiner Illoyalität schuldig gemacht. Und das finde ich so toll, dass ich jetzt hier in dem Gespräch mit Ihnen sitze und ich muss überhaupt nicht Rücksicht darauf nehmen, wer meine Worte gut oder schlecht findet. Ich bin nur mir Rechenschaft schuldig und das gefällt mir sehr gut. Das werde ich auf jeden Fall beibehalten.
Wenn wir jetzt mal 10 Jahre weiterdenken, also jetzt haben wir 2017, sagen wir mal 2030, Digitalisierung, Generation Y ist in den 40ern. Was machen Sie dann und wie sieht die Unternehmenswelt dann aus?
Das ist ein sehr, sehr spannender Gedanke. Also wenn alles gut läuft, dann hat sich die Unternehmenswelt wie folgt verändert. Erstens, wir haben mehr Frauen an wichtigen Stellen in der Wirtschaft, auch ganz oben in den Vorständen. Zweitens, wir haben Mitarbeiter, die nach Effektivität gemessen werden und nicht mehr nach Arbeitszeit. Der eine arbeitet von zu Hause, der andere arbeitet von der Insel aus. Völlig egal, Hauptsache die Arbeit läuft gut. Drittens, wir haben in Deutschland ein paar neue große Unternehmen gegründet, die wirklich an den Weltmärkten mitspielen, weil der Schwung der neuen Generation genutzt wurde. Und ob ich dann auch auf einer Insel sitze und die Angelrute auswerfe oder ob ich vielleicht neben mir den Laptop stehen habe und ein Buch tippe, das weiß ich nicht so genau, aber beide dieser Gedanken gefallen mir.
Und was könnte dann ein Buchtitel sein im Jahr 2030?
Ich hoffe zumindest, einen Titel nicht mehr schreiben zu müssen. Ich habe ja mal mein erfolgreichstes Buch geschrieben, das heißt, ich arbeite in einem Irrenhaus. Da haben sich ungeheuer viele Menschen damit identifiziert. Und wenn dieses Buch dann irgendwann im Museum steht und alle sagen, guck mal, so war es im Jahr 2011 und heute sind wir einen großen Schritt weiter, dann wäre ich sehr glücklich und dann würde ich auch gerne auf weitere Verkäufe dieses Buches verzichten und würde das dann im Museum belassen.
Ja, dann könnte man 2030 ja sagen, ich lebe in einem Kurzzeitfenster. Also wenn die Berufstätigkeit sich so, also dieses ich arbeite in einem Irrenhaus, der manchmal, wenn man vielleicht auch etwas zu lange in einem Unternehmen ist, glauben Sie, dass sich das wirklich realisiert, dass wir in 10, 15 Jahren, 20 Jahren gar nicht mehr diese langen Zeiten haben in Unternehmen, sondern der Wechsel viel stärker ist?
Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube, wenn die Unternehmen sich mehr auf die Menschen einlassen und wenn ein Mensch die Möglichkeit hat, sich innerhalb eines Unternehmens zu entwickeln, warum sollte er dann unbedingt das Unternehmen oder die Branche wechseln? Der Grund, warum Menschen Unternehmen verlassen, ist nicht, dass sie vom Unternehmen die Nase voll haben normalerweise, sondern es ist oft, dass sie einfach feststecken, dass sie in Strukturen drinstecken, dass sie sich selbst nicht so entwickeln können, wie sie das wollen. Und wenn das möglich wird wieder, dann kann ich mir auch vorstellen, dass Menschen lange in Unternehmen bleiben. Aber tendenziell wird es sicherlich abnehmende Zeiten geben, weil auch die Arbeitsformen wechseln und Menschen nicht mehr sagen, ich bin jetzt generell festangestellt oder ich bin Freiberufler, sondern man wird auch immer von einer Form in die andere rüberspringen.
Sie haben von Ihrer Kindheit erzählt und diesem Gefühl, noch wirklich was zu schaffen und was herzustellen. Es gibt mittlerweile ja unter vielen jungen Menschen auch diese Tendenz, wieder diese alten Dinge zu schätzen, Nachhaltigkeit, Müllvermeidung, solidarisch leben, also wo man sozusagen für wenig Geld sich gegenseitig hilft. Glauben Sie, dass das ein wirklicher Trend ist?
Ja, das glaube ich. Ich glaube, dass die Menschen immer öfter dazu kommen werden, dass sie Dinge selber herstellen. Das sehen Sie auch bei den Lebensmitteln, dass da ein neues Qualitätsdenken um sich greift, dass Menschen sogar in Städten anfangen, dass sie Gemüse züchten und Kräuter züchten. Denn das ist ja was sehr Ursprüngliches. Und da komme ich dann auch wieder auf das Angeln zurück. Es ist einfach ein tolles Gefühl, wenn man das Nahrungsmittel, das man später isst, eben auch selbst erzeugt oder auch erbeutet hat. Man weiß, woher es kommt. Es hat eine andere Wertigkeit. Also stellen Sie sich vor, Sie haben ein Gemüse gekauft. Da könnte es ja schon mal passieren, dass Sie das vergessen. Und irgendwann sehen Sie, ach, das ist nicht mehr gut, das werfe ich weg. Das wird Ihnen nie passieren, wenn Sie es selbst großgezogen haben. Dann wissen Sie es ganz anders zu schätzen, zu genießen. Und ich glaube, so eine neue Nachhaltigkeit, mit der rechne ich.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.